In einem endlosen Tanz lenkt der Reiter unsere Logik, den Elefanten unsere Emotionen, durch das Labyrinth des Lebens. Doch letztendlich bestimmt der Elefant, wohin die Reise führt.
Mutig und motiviert durchs Leben. Der Motivationspodcast mit U wie unterhaltsam, unerschütterlich und unglaublich empathisch. Das ist Angie's Talk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Angie's Talk. Ich schmunzel heute, denn wir haben eine Geschichte heute dabei, Martin und ich, die wir euch näher bringen wollen, die mich zum Schmunzeln bringt. Es geht um den Reiter und den Elefanten, aber lasst mich erst meinen Freund Martin begrüßen. Martin, wie geht's dir heute?
Hallo Angie, hervorragend geht's mir. Ich freue mich auf diese Episode zum Reiter und zum Elefanten, denn ich weiß gar nicht, worum es da ganz genau geht.
Ja, das erzähle ich dir sofort, aber jetzt muss ich was loswerden. Du siehst heute blendend aus. Was ist passiert, Martin? Also, für liebe Zuhörer, ihr habt mittlerweile mitbekommen, wir sitzen ja weit auseinander. Ich in Bayern, der Martin im hohen Norden in Hamburg. Und wenn wir uns dann sehen, einmal wöchentlich, dann beobachte ich ja manchmal. Und oh, was ist passiert? War was los am Wochenende?
Ich trage heute schwarz. Schwarz macht schlank. Die Brille ist prägnant. Ich habe ein bisschen gute Bräune angesammelt von den letzten Sonnenstunden. Und das macht schon mal einen kräftigen Unterschied. Und ich arbeite weiterhin an dem Programm, das wir zusammen ausgearbeitet haben, liebe Angie.
Perfekt. Ach, du bist so charmant, Martin. Ich liebe es. Der Reiter und der Elefant ist unser Thema heute. Es gibt dazu ein Buch, das bestimmt viele von euch kennen. Es geht im Grunde um zwei Dinge, die unser Leben durch und durch beherrschen, nämlich unsere Logik, unser bewusster Verstand, symbolisiert heute durch den Reiter, und unsere Emotionen, unsere Instinkte, die durch den Elefant heute symbolisiert werden. Ihr müsst euch vorstellen, ein großer, stattlicher Elefant, und da sitzt ein doch relativ kleiner Reiter drauf. Die haben ja schon körpermäßig einen ganz schönen Unterschied. Und der Reiter ist the brain und der Elefant ist die Emotion. Und man kann sich vorstellen, auch wenn der Reiter versucht, das zu lenken von oben, das wird ihm sicher auch gelingen, solange er voll konzentriert ist und ausgeschlafen. Aber was ist, wenn die Kraft nachlässt und der Elefant merkt das natürlich. Jeder, der einen Hund zu Hause hat, weiß, glaube ich, was ich meine. Wenn man Gassi geht und nicht konzentriert ist mit dem Hund, dann plötzlich wälzt er sich irgendwo, wo er sich nicht wälzen soll, oder haut auch mal ein paar Meter ab. Und genauso macht es der Elefant. Unsere Emotionen gehen dann in unsere Instinkte und geben die Richtung an. Und warum reden wir heute darüber? Ja, weil wir oft nicht Herr unserer Emotionen sind und vielleicht eigentlich eine andere Richtung gehen wollten. Und törö, der Elefant hat die Richtung angegeben. Und dann sitzen wir da wieder abends vorm Fernseher mit unserer Riesentüte Chips und sagen, das gibt's doch nicht. Heute Morgen war ich doch noch so auf meinem Weg. Ich nehme jetzt ab, ich gehe joggen. Ich esse heute Abend nur Salat. Und da sitze ich wieder. Und die Tüte Chips lacht mich an und ich greife rein. Ja, Martin, hast du was Wissenschaftliches zu dem Thema zu sagen?
Oh, es wurde so viel geschrieben über dieses Thema, das Zusammenspiel zwischen Rationalität und Emotionalität. Einer der bekanntesten Kommunikationsforscher, Kommunikationspsychologen, ist Friedemann Schulz von Thun, ein Hamburger Professor, der mit dem Buch Miteinander reden eigentlich so ein psychologisches Grundlagenwerk geschaffen hat. Das Interessante ist, er hat nicht nur betrachtet, wie Menschen miteinander reden, sondern auch, wie man selbst mit sich redet. Und er nannte es die innere Reichsversammlung, also tatsächlich, oder Ratsversammlung, so hat er das benannt, weil er gesagt hat, es gibt so viele Ichs in mir selber, dass ich immer wieder genau hinhören muss, wer spricht denn jetzt tatsächlich aus mir? Die Emotion oder Ratio? Der überlegte Analytiker zum Beispiel. Mehrere Bände hat er dazu geschrieben und wie gesagt, und dieses Buch Miteinander reden ist das bekannteste von ihm, wo es allerdings tatsächlich um das Thema der zwischenmenschlichen Kommunikation geht.
Ich habe ja auch ein bisschen vorher noch zusätzlich gegoogelt und du hast ganz recht, Martin, da gibt es Unmengen von Stoff. Also wer sich da ein bisschen näher einlesen oder auch hören will, sucht einfach mal nach Reiter und Elefant, nach Logik und Emotion und ihr werdet viel finden. Wir werden heute in unserem Podcast aber mal das Thema so beleuchten, dass wir sagen, was können wir denn tun, um dem Reiter, unserem inneren Reiter zu helfen, dass er den die Emotionen lenken kann, also den Elefanten lenken kann und nicht immer die Richtung verlassen muss, weil er nicht stark genug ist. Ja, ich würde mal sagen, Martin, ich glaube, wie bei jedem unserer Podcasts spielt wieder das Bewusstwerden eine große Rolle. Wenn ich schon mal darüber jetzt nachdenke, also alle, die jetzt zuhören, ja, dadurch, dass ihr jetzt zuhört, glaube ich, macht euch schon mal kurz einen Gedanken, aha, ich habe da diesen Reiter und ich habe den Elefanten, das ist schon richtig toll, denn jetzt wird dir bewusst, da ist ja was. So, und wenn wir dann dieses Zusammenspiel von rationalem Denken und emotionalem Empfinden mal genauer verstehen können, wie das funktioniert, dann finden wir auch Möglichkeiten, dass wir dem müden Reiter helfen können, dem stärkeren Elefanten zu zeigen, wo der Weg lang geht, ihn zu lenken. Und da würde ich jetzt gleich mal reinstarten, Martin. Was können wir denn tun, um dem Reiter zu helfen, damit wir den Elefanten besser lenken können?
Das Interessante ist ja, Angie, dass viele Menschen sich wirklich auch mit Emotionen in ihren Entscheidungen auch tatsächlich leiten lassen. Also ein Bauchgefühl, das an die Oberfläche tritt und wo man seinen Impuls auch tatsächlich nachgibt. Man hat zufälligerweise zwei Jobangebote auf der Hand liegen. Man sagt, hey, das höhere Gehalt, das ist natürlich das, was ich sofort nehmen würde, während vielleicht bei dem niedrigeren Gehalt ganz viele Perspektiven mit drin sind. Ausbildung, Weiterbildung, Training und so weiter und so fort. Und vielleicht auch die Firma, die mehr Gehalt bietet, vielleicht eher so als mit einem rauen Charakter beschrieben wird. Aber man sagt, hey, Emotionen, mehr Kohle, super. Und man stürzt sich auf das Offensichtliche, ohne genau zu wissen, dass man vielleicht in diesem Augenblick die falsche Entscheidung trifft. Angie.
Absolut richtig. Mir ist gerade eine Idee gekommen, Martin. Ich glaube, es ist aber auch immer situationsbedingt. Ich bin jemand, also schön, wir haben jetzt dich als Mann und mich als Frau, das ist ja wunderbar. Ich bin nämlich jemand, ich liebe meine emotionalen Entscheidungen und jetzt rückblickend auf mein Leben haben die mich sicherlich manchmal auch nicht so ins ideale Licht geritten, aber ganz oft auch in die richtige Situation gebracht, weil ich meinem Bauchgefühl vertraut habe. Also ich denke, der Elefant ist ja nicht falsch, der sagt ja nicht immer die falsche Richtung. Ich glaube, die Situation ist wichtig. Wenn wir jetzt da oben sitzen, also ich kann mal das Beispiel jetzt wieder auf meinen Hund Elvis bringen. Jetzt ist er ja schon älter, aber wie er noch jünger war, da sind wir ganz viel gewandert. Und ich habe immer versucht, Strecken rauszusuchen, wenn es warm war im Sommer, hier in den Bergen, wo viel Wasser ist. Weil ist ja klar, es ist heiß, der Hund muss auch ab und zu mal sich abkühlen. Und es ist eh schöner, am Wasser zu laufen. So, und manchmal, ich habe das, als ich ihn jung hatte, habe ich das manchmal erst gar nicht gedacht, der läuft mir jetzt weg. Der ist mir nicht weggelaufen. Der Elvis, also Hunde, riechen Wasser. Und dann ist der gezielt zu dem nächsten Bach gelaufen, wo ich noch gar nicht überblickt habe, dass hinter der Kuppe ein schöner Bach ist, ein frischer. Ja, und ich denke, wenn ich jetzt nach meiner Logik gegangen wäre, hätte ich gesagt, nein, bleib hier, hätte ihn an die Leine genommen. Lasse ich aber den Elefanten laufen, in dem Fall jetzt mein Hund Elvis, lasse ich ihn laufen, dann geht er für mich an die Stelle, die ich finden wollte, nämlich an das Wasser. An die Kühlung, an die Erfrischung, ich kann die Füße reinhängen, er kann sich da drin laben. Und da ist doch das Bauchgefühl im Grunde besser gewesen als die Logik, oder?
Angie, heißt das, dass die Emotion manchmal weiter schauen kann oder mehr empfinden kann, als die reine Ratio uns bewusst macht?
Heute kommen wir ins Philosophieren, Martin. Das kann ich nicht beantworten. Keine Ahnung. Ich denke, da kann jeder mal sich selber überlegen, vielleicht an Geschehnissen, die passiert sind im Leben. Also ich denke, das hält sich die Waage. Manchmal ist einfach die Ratio die gewinnen sollte, weil es einfach vernünftig ist. Ja, allein schon das auszusprechen kribbelt bei mir. Ja, ich bin ja jemand, der gerne unvernünftig ist. Aber in gewissen Situationen ist die Vernunft einfach vorne weg und da macht es auch vollkommen Sinn. Und in anderen Bereichen ist das Bauchgefühl ganz wichtig. Hast du ein Bauchgefühl, Martin? Hast du das noch?
Ja, es drückt mich gelegentlich. Ich will nicht sagen immer, aber es drückt mich gelegentlich. Es gibt ganz viele Dinge, in die Fallen tappe ich vielleicht immer noch hinein. ich glaube, in der Psychologie nennt man das kognitive Dissonanz. Also wenn du eine Entscheidung getroffen hast, zum Beispiel, ich kaufe mir ein Fahrrad und die Entscheidung ist, kaufe ich mir ein E-Fahrrad oder ein E-Bike oder kaufe ich mir ein normales Fahrrad. Und wenn du dir zum Beispiel ein E-Bike gekauft hast, dann wirst du im Nachhinein immer wieder 48.000 Gründe dafür suchen, warum das eine gute Entscheidung für dich war in der jeweiligen Situation. Also die ursprüngliche emotionale Entscheidung, ich kaufe mir ein E-Bike, wird im Nachhinein immer wieder zusätzlich begründet mit rationalen Argumenten. Manche Leute kennen das natürlich auch beim Autokauf. Das soll das Auto sein mit einer erfrischenden Farbe, mit einem Knallorange. Und da steht das orangefarbene Auto bei dir vor der Haustür und du suchst im Nachhinein gute Begründungen dafür, warum Orange die beste Farbe ist, weil es vielleicht zu den Fensterläden passt oder was auch immer. Also Emotion und Rationalität sind wie Geschwister. Und manchmal ist halt das emotionale Geschwisterchen vorne und manchmal das rationale.
Ich denke gerade dran, ich habe jetzt gerade, wie du das erzählt hast mit dem Auto, habe ich überlegt, meine Güte, wenn ich mir, als ich mir damals mein erstes selbstverdientes Auto gekauft habe, mein Gott, da habe ich hin und her überlegt. Und ist ja klar, man nimmt ja Geld in die Hand, das man sich schwer abgespart hat. Und natürlich gehe ich dann nicht in den Laden und sage, oh, das nehme ich, passt schon. Sondern man überlegt hin und her und hin und her. Und dann will man auch keinen Fehler machen bei der Entscheidung. Ja. Und trotzdem muss ich sagen, ist es dann oft die Emotion, das Bauchgefühl, dass am Schluss, wenn ich dann das Ergebnis zu Hause habe, wo ich sage, naja, das war eigentlich das, wo ich von Anfang an mein Bauch gesagt hat, nimm das. Das ist auch, wenn wir jetzt, wenn du ein neues Haushaltsgerät oder was kaufst, du bist doch auch so ein Kochfreak wie ich inzwischen. Wir hatten noch neulich das Gespräch wegen diesen Airfryern. Also diese Heißluftfritteusen sind das, die sehr beliebt sind, weil sie natürlich ohne Fett wesentlich gesünder garen. Und ich habe meine schon ungefähr anderthalb Jahre. Martin, du hast das, glaube ich, vor ein paar Monaten dir angeschafft. Und da haben wir uns drüber unterhalten. Und ich weiß noch, ich habe eher gesagt, naja, zu der Zeit, als ich mir das ausgesucht habe, da habe ich ganz viel gegoogelt. Und im Grunde bin ich dann nach wirklich vielen Minuten, Stunden, wo ich mich informiert habe, Testergebnisse gelesen, bin ich draufgekommen, die Dinger kochen alle gleich mit, wie sagt man, die kochen alle mit heißem Wasser nur, aber man muss sich einfach entscheiden, wie groß soll sie sein, vielleicht die Lautstärke beachten und ein bisschen das Design, wenn sie jetzt mitten in der Küche steht. Ja, das sind so Dinge, die kann man beachten, aber rein von der Art, wie sie die Speise zubereiten, sind die alle gleich. Da brauche ich jetzt nicht fünf Dinge austesten und mir groß überlegen, was. Und dann war es aber so, dass du dir dann eine bestellt hast. Ich glaube, ich habe dich auch nicht groß manipulieren wollen, weil ich weiß, jeder muss da sein eigenes Ding finden. Und du bist ja auch jemand wie ich, der dann ganz gerne vorher recherchiert. Und du hast eine andere und bist aber, glaube ich, auch genauso zufrieden.
Absolut. Aber das ist ein gutes Beispiel für das Zusammenspiel von Ratio, also von gedanklicher Überlegung und von emotionaler Prägung. Weil meine Rationalität hat mir gesagt, wenn Angie sich schon die Mühe gemacht hat, so viel über die Heißluftfritteusen herauszufinden, dann brauche ich mir per se gar nicht mehr so viel Gedanken drüber zu machen, ob das eine gute oder eine schlechte Entscheidung ist, also für oder gegen eine Heißluftfritteuse, sondern Angie hat ja die Entscheidung schon für sich getroffen und Angie ist auch beim Thema Ernährung ganz weit vorne dran. Dann kommt die Emotion mit dazu, die dann sagt, ja, welches Modell passt denn gut? Ich stehe auf Modelle, wo man halt eine WLAN-Konnektivität hat. Wenn ich zu Hause oben in meinem Homeoffice bin, kann unten ruhig das Hähnchen vor sich hin brutzeln oder das Gemüse. Und wenn das dann fertig ist, dann gibt es ein Signal auf dem Handy und ich kann runtergehen. Das sind dann wiederum so emotionale Aspekte, die wieder mit ins Tragen kommen. Aber ich habe mir natürlich, Ratio, die Überlegung für oder gegen eine Heißluftfritteuse, die habe ich abgekürzt, weil ich gesagt habe, ich habe einen Kompetenzvertrauenszuspruch für Angie gehabt. Das ist eine gute Geschichte, ich kaufe mir jetzt eine Heißluftfritteuse. Und dann eigentlich nur noch die Emotion, welche passt denn gut letztendlich in die persönliche Situation rein.
Und jetzt verrate ich dir noch einen dritten Aspekt mit unserer Heißluftfritteuse. Meine Frau zum Beispiel, die steigt noch eine Stufe vorher ein und sagt, als Reiter sagt sie, muss denn jetzt noch ein neues Küchengerät her, ja, und der Elefant, die Emotionen bei der Angie sagen, ja, ich will sie haben und meine Frau sagt ganz logisch, rational, Mensch, die Küche steht schon voll, wir haben das, muss es denn wirklich sein? Und in dem Fall hat jetzt mein Elefant gesiegt, wie ihr mittlerweile wisst, also wir haben das Ding und es ist alles gut. Aber lass uns doch jetzt mal drauf gehen, Martin. Also nehmen wir jetzt mal das konkrete Beispiel, das hehre Ziel. Ich mache es ja im Grunde immer noch täglich. Ich habe sehr viel abgenommen, ich will nicht mehr zunehmen. Das heißt, ich muss weiter auch in einem gewissen Flow, in einer gewissen Spur bleiben, damit ich nicht in eine negative Spirale komme und abends hier wieder anfange, meine Chips und diese ungesunden Sachen, ja. Und das ist, ich glaube, das bestätigen mir da draußen ganz, ganz viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Es ist einfach schwer. Bis ungefähr 16 Uhr kriegst du das perfekt hin mit den Neujahrswünschen und was du dir alles vornimmst. Und dann kommt, mit jeder Stunde wird der Elefant stärker. So, was können wir tun? Eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass ich positive Anreize setzen kann. Was heißt das genau? Ich plane mir fest ein, gewisse schöne Dinge, Hobbys, die ich habe, die mir wirklich Spaß bereiten. Das kann sein, dass in die Sauna gehen. Das kann sein, kochen. Martin und ich, wir kochen ja gerne. Und auch bei uns ist die Zeit, sie ist da, aber wir müssen uns die auch gut einteilen. Aber dann plane ich mir das Kochen abends ein, rechtzeitig. Also habe ich etwas, um meinen Elefanten bei Laune zu halten, ihn zu bändigen, ihm so ein bisschen zu schmeicheln, weil der wird dann in die Richtung gehen, in die ich gehen will. Ja, und zwar isst er dann das, was ich gekocht habe. Und damit habe ich ihn wunderbar geritten. Und wir haben den Satz vorhin durchgesprochen, wir halten unseren Elefanten bei Laune. Das ist ja im ganzen Leben mit allen Menschen, die uns begegnen, wenn du die Person, egal was du für eine Herausforderung hast, wenn du die Person mit der oder die Personen, mit denen du zu tun hast, bei Laune hältst, dann ist es einfach harmonischer und geht einfacher durch.
Hat das auch was mit dem Thema Belohnung zu tun? Weil wenn du sagst, du musst deinen Elefanten bei Laune halten, ich weiß, wenn er etwas gut gemacht hat, dann gebe ich ihm einen Drop, in Anführungsstrichen ein kleines Leckerli, eine Belohnung, damit er sich weiter auch, in Anführungsstrichen, also meine Gewohnheit, sich genauso verhält, wie ich das gerne hätte. Welche Rolle spielen da Belohnungen, Angie?
Ganz genau, Belohnung ist genau richtig. Wir müssen uns nur bitte überlegen, wenn es jetzt bei meinem Thema, wenn wir bleiben mit dem Essen, dann sollte die Belohnung natürlich nicht ein Riesen-Eisbecher sein, sondern die Belohnung sollte dann etwas sein, das muss ich natürlich vorher finden, wenn ich, also ich weiß noch, am Anfang meiner ganzen Abnahmegeschichte konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, da sagte einmal mein Coach zu mir, ja, wenn dann so dieser Genuss nach was Süßem kommt, zünd dir mal ein Teelicht an, eine Duftkerze mit einem guten Duft oder mach dir schöne Musik an. Ich stand da, also wer mich kennt, wer mich persönlich privat kennt, der weiß, wie ich da stand und fast schon doof gezeigt und gesagt habe, hallo, ein Teelicht, eine Duftkerze, hast du sie noch alle? Ich will jetzt was Süßes, ja, komm mir hier nicht mit schöner Musik. Das war wirklich so und ich habe es lange nicht begriffen. Und jetzt muss ich sagen, der Drops ist gelutscht. Ich weiß genau, was sie damals gemeint hat. Ich habe jetzt hier eine Duftlampe mit Orangenduft, den mag ich wahnsinnig gern. Und den mache ich mir morgens schon, wenn ich mein Büro, man hat ja so Rituale, ich mache erst das Fenster auf, lasse lüften, egal wie kalt es draußen ist, gehe mit meinem Hund spazieren. Und dann mache ich das Fenster zu, die Heizung an und mache diese Duftlampe an. Und das ist für mich ein unglaublich schönes Gefühl. Das ist, das glaubt mir jetzt bestimmt wieder keiner, aber das ist wirklich wie, wenn ich einen Eisbecher esse. Das hat sich so verändert, das ist meine Belohnung. Es ist schwer zu verstehen, wenn man jetzt draußen sagt, die spinnt doch, ja, das kann doch gar nicht sein. Martin, glaubst du mir, kannst du es nachvollziehen? Hast du auch sowas?
Das Leckerli macht ja schon den Elvis auch glücklich, weil wenn Elvis als dein Hund, ich sag mal früher in der Ausbildung oder in der Erziehung natürlich irgendetwas gemacht hat, was du wolltest, dann hast du ihm ja auch ein Leckerli gegeben. Also diese positive Bestärkung. Und positive Bestärkung ist etwas, was um uns herum ist. Wir müssen halt den Punkt finden, wo unsere Emotionalität und wo auch unsere Rationalität auch sagt, ja, das ist eine Belohnung. Eine Belohnung ist nur dann eine Belohnung, wenn sie akzeptiert ist. Also wenn sie emotional schön ist und vielleicht auch dann, wenn sie rational auch gut begründet ist. Weil dann, ja, marschieren ja beide Dinge miteinander. Und wenn Rationalität und Emotionalität miteinander gehen und sagen, das ist die Belohnung, die ich tatsächlich habe und die ich brauche und die mich glücklich macht, dann ist der Käse schon gegessen, wie man glaube ich sagt.
Da Kasis Bissen, ganz genau. Martin, was wäre für dich eine Belohnung statt, sage ich mal, du bist ja auch jemand, der gerne isst, gehaltvoll auch. Was wäre für dich eine Belohnung statt eben jetzt der, sage ich mal, der Südtiroler Speckplatte? Was würdest du machen? Da lacht er schon wieder. Schade, dass ihr den Martin nicht sehen könnt. Der lacht hier, hat schon die Speckplatte vor sich liegen, oder?
Ja, also
Geistig.
das Interessante ist, ich muss mir meine Zeit auch ein bisschen gut einteilen. Und für mich ist eine Belohnung Sport. Tatsächlich. Also, weil ich finde nicht immer die richtige Zeit, um Sport zu machen. Aber das, was du vorhin auch mit dem Thema Sauna erzählt hast, das gibt bei uns in meinem Nachbarort, gibt's einen Club, die kannst du da also Tageskarten buchen. Und das mache ich viel zu selten. Aber ich will mich eigentlich belohnen. Und ich will mich belohnen mit einer Stunde angenehmem Sport und anschließend in die Sauna. Das ist meine Belohnung. Man sollte Belohnungen auch immer wieder, in Anführungsstrichen, vor das innere Auge heben, um zu sehen, dafür kann ich mich doch belohnen, weil das natürlich auch einen positiven Ansporn für das Durchhaltevermögen gibt, zum Beispiel beim Thema der Ernährung.
Weißt du, was noch eine tolle Belohnung ist, Martin? Du gibst das übrigens mir ganz, ganz oft. Das ist, wenn Menschen aus deinem Umfeld dich positiv belohnen, dadurch, dass sie dir sagen, wie toll sie das finden, dass du das gerade schaffst. Deswegen Tipp jetzt von uns, erzählt ruhig Menschen in eurem nahen Umfeld, dass ihr das und das jetzt durchhalten wollt. Es gibt ganz viele wollt. Ich weiß, es gibt ganz viele, die sagen, nee, 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 das erzähle ich niemand, weil wenn ich es nicht schaffe, ja genau, weil wenn ich es nicht schaffe, dann muss ich mich da nicht rechtfertigen. Das verstehe ich, alles super, aber es gibt Menschen, die sucht euch Hummeln. Denkt an unsere erste Folge vom Podcast. Sucht euch Hummeln. Denkt dran, die Hummel, die kann doch gar nicht fliegen. Doch, sie kann fliegen und sie schafft es. Sucht euch Hummeln in eurem näheren Umfeld. Sucht euch Menschen, die euch wohlwollend begegnen, die euch loben, die das wertschätzen, was ihr tut, und holt euch gerne dieses Lob auch ab. Und seid auch mal mutig und sagt, sag mal, du hast ja jetzt so 2 Wochen mitgekriegt, dass ich mit dir immer zum Joggen gehe. Wie findest du das? Kann man schon mal einholen, sich ein Lob und einfordern? Und wenn ihr empathische Menschen im Umfeld habt, die sagen das sowieso, die sagen euch, sag mal, was ist passiert? Du siehst heute richtig, oh, und du hast abgenommen. Oder, Mensch, du bist neulich immer total pünktlich, finde ich klasse, dass du das schaffst. Beobachtet die Menschen um euch herum. Viele haben ja auch Dinge, die gar nicht so bekannt sind bei den anderen. Und plötzlich denkst du, Oder Kinder, eure Kinder zu Hause. Das Zimmer ist tippitoppi aufgeräumt. Nach 3 Jahren gefühlt hat das erste Mal die Tochter das Zimmer aufgeräumt oder der Sohn. Lob sie, sie hat was ganz Tolles geleistet. Wertschätzung. Ich habe hier einen ganz großen Satz stehen, der verfolgt mich regelrecht, Martin. Da steht, finde das Warum für den Reiter. Finde das Warum für den Reiter, die Sinnhaftigkeit. Warum soll ich das denn jetzt tun? Also, wenn ich wieder auf mein persönliches Schicksal gehe mit dem Abnehmen, ich habe es, glaube ich, mal in einem vorigen Podcast erzählt, mein Warum. Je größer das Warum ist, umso einfacher ist es, den Elefanten zu lenken. Weil wenn du ein großes Warum hast, dann geht der Elefant automatisch in die richtige Richtung mit dir. Mein Warum damals war Gesundheit. Knie-OP stand an, ich habe es mal breit. Knie-OP stand an, ich habe es mal breit erklärt. Das war der Schmerz. Es war ein Schmerz, der da war. Und den wollte ich weghaben. Schmerz ist ein ganz großes Warum, weil wenn du morgens aufwachst mit Schmerzen, es gibt ja Menschen, die Migräne haben und diese Sachen, das sind ganz große Warums. Warum sollte ich das ändern? Ja, damit ich eben schmerzfrei bin. Und so ein Warum musst du dir natürlich suchen, musst du manchmal auch erarbeiten. Ich kenne Fälle, ich habe Coaches. Da sind wir wirklich längere Sitzungen dran, das Warum zu finden. Martin, sagt dir das was? Hast du auch schon mal ein Warum gesucht und gefunden?
Ich habe vor allen Dingen ein ganz prominentes Beispiel gefunden dazu, weil ich habe gerade parallel gesucht und habe das Prinzip der paradoxen Rationalität gefunden. Ups, was ist paradoxe Rationalität? Steve Jobs, viele von Ihnen mögen ihn möglicherweise noch kennen, war einer der Mitbegründer von Apple, dann später wieder einmal der CEO von Apple. Und was Steve Jobs ausgezeichnet hat, war, dass er trotz aller Rückschläge und Kritik an seinen Entwicklungsplänen immer an seiner Vision dran geblieben ist. Und es gab natürlich Rückschläge, es gab natürlich Flops, und wer logisch analysiert hätte, hätte möglicherweise gesagt, naja, mach's doch so wie die Microsoft-Jungs oder die IBM-Jungs, die sind doch auch super erfolgreich. Aber er hat das Warum sehr stark in den Mittelpunkt gestellt, weil er wollte die Welt mit den besten und am einfachsten zu bedienenden Produkten zu einem besseren Ort machen. Das war sein Warum. Das war seine innere Strahlkraft. Und dieses Warum, jetzt habe ich natürlich dieses Beispiel der paradoxen Rationalität erzählt, das kommt immer wieder zu uns. Und das ist eigentlich so eine Art von innerer Kraft, die wir haben, obwohl wir vielleicht äußere Umstände haben, die uns eigentlich davon abbringen sollten, genau dieses Warum auch wirklich zu verfolgen. Aber dennoch ist das Warum natürlich eine mega starke Kraft. Ähnlich wie bei dir, lieber Angie, geht es mir natürlich auch darum, dass der Gewichtsverlust einhergeht mit einem leichteren Gang nach vorne. Es fällt ja vieles leichter, wenn man die Kilos erstmal von sich gegeben hat. Ich trage halt weniger die Eimer Wasser links und rechts, sondern ich gehe es ohne Eimer Wasser, sprichwörtlich, durch das Leben. Und schon ist das Warum natürlich viel leichter. Außerdem bin ich auch natürlich ein bisschen eitel. Und bei dem Thema Warum hätte ich natürlich auch schon ganz gerne, wenn jemand mich begrüßt, sagt, Martin, du siehst aber toll aus, du bist ja super in Form und du hast ja eine strahlende Haut. Das ist auch ein Warum. Also auch äußere Anerkennung kann natürlich auch ein Warum sein. Nicht nur das, was in mir drin ist.
Du hast wirklich strahlende Haut. Besonders heute, Martin, mir ist es ja heute Morgen schon aufgefallen. Ich möchte noch mal zusammenfassen. Beziehungsweise halt eins noch mit dem Warum, wo du das gerade gesagt hast. Wir sind ja beide jetzt schon so weit, dass wir im Grunde unser Wohlfühlziel erreicht haben. Was mir übrigens bei mir aufgefallen ist, dann ist es Warum, ja, wenn du dann schmerzfrei bist und ja klar, schlanker, die Klamotten passen wieder, es sagt jemand, ey, attraktiv, toll. Das Warum wird dann immer kleiner. Und dann hat der Elefant ganz schnell wieder die Möglichkeit, stark zu werden und die Richtung zu lenken. Je nachdem, wie tief die Emotion, wie tief dieser Impuls in dir steckt, Achtung, auch wenn das Warum groß war und du über Monate an diesem Warum arbeitest und mit diesem Warum den Elefant gut lenken kannst, kann es sein, dass wenn das Warum kleiner wird, dass der Elefant wieder in die alte Richtung geht, in die du nicht willst. Und was machen wir da, Martin? Wir suchen uns ein neues, größeres Warum. Eins, das uns wieder hilft, den Elefanten in die richtige Richtung zu bringen.
Angie, darf ich dich was fragen? Hilft vielleicht auch bei dem neuen Warum auch, dass ich in meiner Umgebung, also in meinem direkten persönlichen Umfeld, eine Verbesserung vielleicht durchführe, damit das neue Warum vielleicht auch noch attraktiver und schöner ist? Also wenn alles so ist, wie es ist, dann habe ich das Gefühl, das Leben ist wie ein Expander. Es holt mich wieder zurück in die alten Gewohnheiten. Aber wenn ich meine Umgebung vielleicht ein bisschen verändere, optimiere, verbessere, kann ich dann nicht auch neue Gewohnheiten ausbilden, sodass ja, der alte Martin vielleicht gar nicht mehr zurückkommt?
Hast du ein konkretes Beispiel, Martin?
Ja, es geht ja eigentlich, geht es natürlich auch immer um das Thema Ernährung. Also auch bei mir, es gibt natürlich klassischerweise Rückfälle, Angie. Das ist, ich werde ein mächtiger Mann, wenn es mir gelingen würde, ohne Rückschläge das Leben zu bewältigen. Das gibt natürlich auch bestimmte Situationen. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Kaufe halt nur das ein, was gut für dich ist. Ich habe vor kurzem eine Frau gelesen, da sagte eine Frau, naja gut, ich lebe nach der 90-10-Regel. Also zu Hause ernähre ich mich ganz bewusst von nicht belasteten Lebensmitteln, keine verarbeiteten Lebensmittel, keine industriellen Lebensmittel. Ich koche frisch mit allem drum und dran und sie kann gut kochen. Aber dann diese 10%, die gönne ich mir, wenn ich rausgehe. Also wenn ich in ein Restaurant gehe und ich da vielleicht ein Steak esse oder was auch immer esse, das sind dann sozusagen ihre schönen, besonders leichten Momente. Aber das ist dann die 10% Sünde. Vielleicht so diese 90-10-Regel, gar nicht mal so schlecht. Ich kaufe mittlerweile nicht immer so ein, dass ich halt nicht auch mal ein paar super leckere Nüsse mit Honigsalz ummantelt, die ja dann auch kalorienreich sind.
Oh, Martin, Nüsse. Nüsse sind super, aber ohne Salz, ohne Honig. Martin, da müssen wir nochmal ein Coaching machen. Also Nüsse sind wirklich kleine Kraftpakete. Könnte ich dir jetzt stundenlang was drüber erzählen. Ich mache mir gerade immer abends eine kleine Schüssel Mandeln, Bisa, hole ich mir die, weiche ich mir ein in Wasser und am nächsten Tag esse ich die. Also das sind so ein, zwei Handvoll. Ja, so viel sollte man am Tag. Kann man auch unbedenklich essen, hat jetzt überhaupt keine Auswirkungen aufs Gewicht, außer man isst die kiloweise. Und die schmecken so lecker. Da brauchst du kein Salz, da brauchst du kein hier Honig außenrum. Das ist alles, aber gut, machen wir in einem anderen Podcast. Martin, super, das war ein super Beispiel. Genauso geht es mir. Ich bin ja so ein Salzstangen-Snacker, ich oute mich jetzt hier, ich bin ja Salzstangen-Freak hoch 10 und am Anfang habe ich immer gesagt, das ist für mich kein Problem, ich bin ja so stark, die Salzstangen können schon im Haus sein, aber ich greife die nicht an und hier wieder der Elefant, törö, ja, es hat aber nicht funktioniert. Wenn dann eine Situation war, wo ich gestresst war, wo irgendwas passiert ist, habe ich gemerkt, dann habe ich zu den Salzstangen gegriffen und dann eben nicht nur zu 10 Stängelchen, sondern zu einer ganzen Packung. Und dann merkte ich am nächsten Tag, dass viele Salz, also meinem Körper tut es unwahrscheinlich schlecht und das war nicht gut mehr zu Hause. Ich habe keine Salzstangen mehr zu Hause. Wir hatten Zeiten, hat meine Frau die Salzstangen versteckt vor mir, ja, und mit meinem Wissen. Ich haute mich heute ganz schön hier. Also ich hatte auch Zeiten, das ist schon länger her, da habe ich so Sachen wie Schokolade und Salzstangen ins Auto getan. Ich hatte früher einen Parkplatz, ein bisschen weiter weg von meiner Wohnung. Da waren diese Sachen im Auto, im Kofferraum. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich die dann essen will, dann wenigstens mit der Hürde, dass ich mich abends nochmal in die Klamotten schmeiße und zum Kofferraum laufe bei Schnee und Regen und die raushole. Ja, manchmal war der Elefant so stark, dass er auch bei Schnee und Regen dann losgetapert ist. Leider.
Manche Menschen haben auch natürlich beim Thema Stress, also äußerem Stress, die Situation, dass sie, ich nenne das mal, die Kontrolle über ihr Warum verlieren. Gibt es eine Idee von dir, warum das Thema, also wie wir mit dem Thema Stress umgehen, wenn wir darüber möglicherweise unser Warum und unsere Selbstbestimmung verlieren könnten? Was sind typische Stressbewältigungsszenarien, die wir anwenden könnten?
Ein Podcast. Wir haben ja schon einen Podcast gemacht über Stress, Martin. Da würde ich auf alle Fälle sagen, schaut da nochmal rein, hört da nochmal rein. Generell ist es so, ich bleibe bei meinem Lieblingswort, bewusst machen. Und ich sage euch jetzt mal eine faktische Übung, die habe ich schon öfter genannt. Stellt euch wirklich kurz hin, wenn ihr merkt, dass Stress kommt oder die Situation kommt, stellt euch kurz hin und geht einen Schritt nach links oder rechts von euch weg, tretet sozusagen aus eurem Körper raus und dann schaut nach rechts, schau dich selber an, wie du da virtuell noch stehst, schau dich an und überleg dir, warum jetzt dieser Stress überhaupt nötig ist. Das ist eine Übung, die klingt total easy oder auch bescheuert, je nachdem, wie man es auffasst, aber die ist so wirkungsvoll, weil allein, wenn du diesen Schritt machst, du gehst ins Tun, du gehst ins Machen, du sitzt nicht mehr, wie Monika Schedin ja immer so schön sagt, du sitzt nicht im Wartezimmer, sondern du bist dran, du gehst rein zum Doktor, ja, also gehst du ins Tun und ins Machen. Bewusstsein schaffen, das ist meine Antwort, Martin, werde dir bewusst über deine eigene Emotion und erkenne, was du tun kannst. Und da ist übrigens wieder etwas, was wir schon besprochen haben, Selbstreflexion. Warum musste ich jetzt diese 2 Packungen Chips essen? Und ich sage jetzt nicht mal, dass das so schlimm ist. Bitte Leute, wenn ihr das ab und zu, wie der Martin sagt, die kleine Sünde, 10%, wenn ihr das ab und zu habt, macht es. Esst es bewusst, wenn wir jetzt beim Essen sind, oder tut diese Sache bewusst. Aber reflektiert, habt kein schlechtes Gewissen, sondern reflektiert, damit er beim nächsten Mal im Vorfeld sagt, ach, ich erinnere mich, brauche ich eigentlich gar nicht mehr, ja, muss ich nicht haben. Das ist so wie die Bratwurst am Weihnachtsmarkt. Du gehst vorbei, der Geruch, die Atmosphäre, du willst jetzt diese Bratwurst haben und du musst sie haben, dann kaufst du dir für 6,90 Euro die teuerste Bratwurst, die sie haben. Du machst den ersten Biss rein, das Fett spritzt seitlich raus und du merkst schon, wie du beißt, ja, sah gut aus, hat gut gerochen, aber hält eigentlich gar nicht das, was ich dachte, was es ist. Hätte nicht sein müssen. Bewusstsein schaffen, Martin, dann auf alle Fälle Achtsamkeit praktizieren. Da gibt es viele Möglichkeiten, das zu tun. Das kann uns auch helfen, uns von negativen Emotionen zu lösen. Es ist nämlich auch wichtig, dass ich nicht negativ über mich spreche. Was ich gerade gesagt habe, mit dem, wenn ich dann mal sowas esse oder sowas mache, wo ich sage, oh, jetzt habe ich wieder eine Stunde sinnlos am Handy gedaddelt, dann beschimpf dich nicht. Oh, ich bin so blöd. Wie oft sagen wir das manchmal? Alleine Gedanken sagen wir das. Sagt es nicht. Unsere Gedanken sind unsere Zukunft. Und wenn du dich selber so runtermachst, ja, oh, das schaffe ich eh nicht, dass ich jetzt da nichts esse. Doch, du schaffst es. Denkt man das Wörtchen, noch schaffst du es nicht, aber du wirst es schaffen. Baut euch gesunde Gewohnheiten um euch herum. Das ist das, was der Martin auch gesagt hat. Kauft die guten Sachen, habt die guten Sachen im Kühlschrank. Legt euch das Sportzeug morgens schon raus, für wenn ihr abends gehen wollt zum Joggen. Nehmt die Saunatasche schon mit ins Auto, in die Arbeit, dass du gar nicht, ah, ich muss ja noch, nein, du hast es dabei. Du kannst es direkt machen. Geh mit dem Hund die große Runde. Leg den Regenhut raus. Morgen wird's kalt. Leg dir die warmen Klamotten raus und geh die Runde. Und wenn du wieder zurück bist, wirst du merken, wie gut es ist, dass du das getan hast. Wenn du gesunde Gewohnheiten um dich herum aufbaust und sie auch pflegst, das ist genauso, wie man Freundschaften pflegt. Man baut sie auf und man muss sie pflegen. Ich habe mal ein Gespräch gehabt, Martin, du bist ja auch ein Salesmann. Das war mit einem Vertriebskollegen, der war ein Profi im Kundenaufreißen, wenn ich das mal so sagen darf. Aber er war eine absolute Niete im Kundenhalten, Kundenbindung halten. Ich glaube, du bist da auch Profi auf dem Gebiet. Du weißt, wie wichtig es ist, einen Kunden halten zu können. Und so ist es mit der Gesundheit auch, dass wir bauen uns jetzt, wir beide, wir haben jetzt abgenommen, wir haben uns toll was aufgebaut und jetzt kommt die Kür, jetzt kommt das, wie halten wir das Umfeld?
Es ist manchmal auch natürlich wahnsinnig schwer, wirklich diesen Warum-Gedanken immer weiter auszuprägen. Aber so wie du es gesagt hast, Angie, baue dir neue Gewohnheiten. Das ist jetzt keine Veränderung deines Lebens, sondern das ist eine Verbesserung deines Lebens, weil viele Menschen haben natürlich immer wieder Angst vor irgendwelchen Veränderungen. Na, es ist ja keine Veränderung, es ist einfach nur eine Verbesserung, weil so willst du ja sein. Und wenn du so bist, wie du sein willst, mit Verlaub gesagt, dann könnte ich die anderen gerne mal am lecken.
Sehr gutes Thema. Ich glaube, da werden wir auch demnächst mal drüber sprechen. Und die anderen und die Vergleiche mit den anderen und so weiter. Ja, ich habe jetzt kurz resümiert im Geiste und habe festgestellt, wir haben euch heute richtig viel hingeballert, liebe ZuhörerInnen. Da müsst ihr jetzt, glaube ich, erstmal mit klarkommen. Aber ich möchte euch Folgendes mitgeben für heute. Geht wirklich kleine Schritte. Wenn ihr euch von diesem Podcast heute 1, 2 Ideen mitnehmt und einbaut in euren Alltag, denkt an das Pareto-Prinzip, 20% umsetzen, 80% Outcome. Wenn ihr ein klein bisschen den Elefanten, dadurch, dass er vielleicht gewisse Dinge nicht mehr einkauft, macht eine Sache und dadurch werdet ihr ganz, ganz toll was verändern können. Und wenn die eine Sache richtig läuft, da kommt die nächste dazu. So haben wir das gemacht, der Martin und ich. So haben das hunderttausende Menschen vor uns geschafft und so werdet ihr das schaffen, indem ihr diese kleinen Veränderungen in euren Alltag integriert, ja, und so an eurer emotionalen Intelligenz arbeitet, also den Elefanten für euch laufen lasst. So könnt ihr die Emotionen, also den Elefanten als logischer Reiter oben, positiv beeinflussen. Für heute war es das von uns. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Macht euch einen schönen Abend und wir hören uns bald wieder mit dem nächsten Thema. Das waren Martin und Angie. Macht es gut. Tschüss.
Mutig und motiviert durchs Leben. Das war Angie's Talk, der Motivationspodcast mit U wie Mut. Mehr Inspiration gibt es in einer Woche. Motivation pur.